Guten Abend. Marina hat eben schon erzählt, die Titel für diesen Gottesdienst sind an unterschiedlichen Stellen anders formuliert. Was aber bei beidem gleich ist, ist sozusagen der erste Teil, der Vortitel oder wie man das auch immer nennt, Seelencoaching. Heute geht es um Seelencoaching. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr euch mit dem Thema Coaching auseinandergesetzt habt in eurem Leben. Wahrscheinlich denken die meisten von uns bei dem Wort Coach an einen Trainer oder eine Trainerin, die bei einem Sportverein, bei einem Spiel am Spielfeldrand sitzen, einen guten Überblick hat über das Spielgeschehen und zwischendurch und nach dem Spiel der Mannschaft sagen kann, was gut war, was nicht gut war, was sie anders machen müssen, was für Übungen sie machen sollen beim Training, damit sie besser werden. Also ein Coach ist jemand, der von außen sich das betrachtet und den Leuten sagt, was sie machen sollen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Weiterbildung zum professionellen Coach gemacht. Das klingt jetzt schlimmer, als es wirklich war. Und da ging es auch um diesen Begriff und um die Frage, was macht eigentlich einen guten Coach aus? Also wenn jemand zu einem Coach kommt, den nennt man dann Coachee, wenn jemand Hilfe braucht bei irgendwelchen Herausforderungen, was macht dann eigentlich ein guter Coach? Der hat auf jeden Fall auch Abstand vom Spielgeschehen und kann darum anders auf die Situation blicken. Aber ein guter Coach, der sagt den Leuten dann nicht, mach mal dies, tu mal das. Wenn du das probierst, dann geht es dir in 5 Tagen besser. Sondern ein wirklich guter Coach, der stellt gute Fragen. Der stellt gute Fragen, über die der Hilfesuchende dann nachdenken muss. Und je länger er braucht, um Antworten auf diese Fragen zu finden, desto besser ist es eigentlich. Denn ein Coach, der möchte den Leuten nicht sagen, wo es lang geht, sondern der möchte den Leuten dabei helfen, eigene Antworten auf ihre Fragen zu finden. Er möchte dabei helfen, die Situation aus anderen Blickrichtungen vielleicht zu betrachten, neue Impulse zu kriegen und denen dann nachzugehen. Aber nicht, weil man das gesagt bekommt, sondern weil man selber über die Dinge nachgedacht hat. Ich werde euch jetzt gleich einen Bibeltext vorlesen. Und ihr könnt ja mal überlegen, ob das für euch ein Coaching-Text ist oder nicht. Oder welche Form des Coachings für euch hinter diesem Text sich verbirgt. Der steht im 5. Buch Mose, im 4. Kapitel. Es geht um die Verse 5 bis 9. Ich verkünde euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, so wie sie mir der Herr, mein Gott, für euch gegeben hat, damit ihr sie befolgt in dem Land, das ihr nun in Besitz nehmt. Beachtet sie also und handelt danach. Dann werdet ihr unter den Völkern für eure Weisheit berühmt werden. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen, wie klug und einsichtig ist doch dieses Volk. Denn kein anderes Volk, egal wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Das 5. Buch Mose ist geschrieben wie eine große Abschiedsrede von Mose an das Volk Israel. Und vor unserem Text in den ersten Kapiteln, da erzählt Mose, was das Volk mit Gott alles erlebt hat. Wie das Volk von Gott versorgt wurde, wie Gott das Volk begleitet hat mit der Verheißung, dass es in das gelobte Land geführt wird. Und Mose erinnert auch daran, wie das Volk leider Gott nicht genug vertraut hat und diesen Schritt, als es schon mal an der Stelle war, wo es sich jetzt gerade befindet, diesen Schritt nicht gewagt hat, nicht gehen konnte, nicht gehen durfte und deswegen nochmal eine kleine Schleife von 40 Jahren durch die Wüste ziehen musste. Und jetzt stehen sie wieder vor dem Land, das Gott dem Volk Israel versprochen hat. Mose weiß, dass er dieses Land nicht betreten darf. Und darum ist es ihm wichtig, dem Volk nochmal mitzugeben, was ihm auf dem Herzen liegt und was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und das ist zum einen erstmal die Geschichte. Erinnert euch daran, wie wir Gott erlebt haben, wie gut Gott zu uns war. Und dann nennt er nach dem, was ich gerade vorgelesen habe, ganz, ganz viele Regeln, Gesetze und Gebote. Unter anderem auch die 10 Gebote nochmal. Und er macht deutlich, dass das Gesetz Gottes die Grundlage ist für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. In dem Text kommt der Begriff Rechtsbestimmungen vor. Das ist ein bisschen sperrig, finde ich. Aber eigentlich ist es ein ganz toller Begriff. Rechtsbestimmungen. Das sind Bestimmungen, durch die jeder zu seinem Recht kommt. Bestimmungen, durch die jeder, wenn alle sich daran halten, zu seinem Recht kommt. Es geht eigentlich darum, dass die Schwachen nicht benachteiligt und die Starken nicht bevorteilt werden. Diese Rechtsbestimmungen, die sollen dafür sorgen, dass ein gutes Leben für alle möglich wird. Dass ein gutes Leben für alle Seelen möglich wird. Ganz einfach gesagt ist die Aussage von Mose: Halte dich an Gottes Gebote, dann geht es allen Seelen gut. Und wenn wir vielleicht nur mal an die 10 Gebote denken, die ja einfach eine ganz wichtige Grundlage auch unseres Glaubens sind, wenn wir die durchgehen, dann kommen wir vielleicht schnell auf den Gedanken, ja, okay, wenn ich nicht lüge, wenn ich nicht stehle, wenn ich nicht die Ehe breche und so weiter und so fort, dann ist das bestimmt gut für eine Gemeinschaft. Aber vielleicht merken wir auch, hey, das ist auch gut für meine Seele, nicht nur für die anderen Seelen. Wenn ich nicht lügen muss und nicht in ständiger Angst leben muss, dass die Lügen meines Lebens irgendwie herauskommen, dann tut das meiner Seele gut. Wenn ich nicht neidisch sein muss und immer auf das gucken muss, was die anderen haben und können und machen und ich habe das alles nicht, dann tut das meiner Seele gut. Wenn ich mich in Gott geborgen weiß, wenn ich weiß, dass Gott immer bei mir ist, dass er mein Gott ist, dass ich ihn immer um Rat fragen kann, dann tut das meiner Seele gut. Es wird ziemlich deutlich, Gottes Ziel ist, dass es der Seele gut geht. In unserem Text geht es dabei erstmal um die Seele des Volkes Israel, aber eigentlich dann ja auch um jede einzelne Seele. Gott will der Hüter unserer Seele sein. Gott will der Hüter deiner Seele sein und Gott will auch der Hüter aller Seelen sein. Er schenkt uns die Gebote, damit es allen Seelen gut geht. Das Problem ist, dass wir uns mit Geboten doch meistens etwas schwer tun. Und wir vielleicht gar nicht darauf vertrauen, dass Gott immer dafür sorgt, dass es meiner Seele gut geht. Vielleicht muss ich doch auch selber für mich sorgen. Und vielleicht muss ich doch darauf achten, dass ich nicht zu kurz komme. Und vielleicht fahren wir dann früher oder später doch unsere Ellenbogen aus. Und das geht dann auf Kosten anderer. Aber eine starke, von Gott behütete Seele, die setzt sich für andere ein. Eine starke, von Gott behütete Seele setzt sich für andere ein. Eine behütete Seele ist behütet, weil sie Gott vertraut. Wie kann er das tun? Wie kann er meine Seele behüten? Das Wichtigste und das Grundlegendste ist, dass Gott meine Seele nur behüten kann, wenn ich ihm die Erlaubnis gebe. Denn es ist grundsätzlich so, wie Marina gesagt hat, meine Seele ist meine Seele. Gott hat mir meine Seele geschenkt, damit ich verantwortungsvoll damit umgehe, damit ich überlege, was meiner Seele gut tut, damit ich überlege, wer auf meine Seele Einfluss nehmen darf und wer meine Seele behüten darf und wer nicht. Ich kann Gott erlauben, dass er der Hüter meiner Seele ist. Unser ganzes Leben und alles, was wir erleben, das nimmt Einfluss auf unsere Seele. Das ist uns vielleicht nicht immer bewusst, aber eigentlich fängt es schon bei Banalitäten an, welche Serie ich mir gerade reinziehe, oder was für Musik bzw. was für Texte ich in meiner Musik höre, mit welchen Meinungen ich mich umgebe, mit was für Leuten ich mich umgebe. Unsere Entscheidungen, die betreffen irgendwie immer unsere Seele. Und dann kann man sich schon mal fragen, was mute ich eigentlich meiner Seele zu? Was tut ihr gut und was nicht? Vielleicht merkt ihr, so wie ich auch, dass es Entscheidungen gibt, von denen ich weiß, dass sie meiner Seele nicht gut tun und ich treffe sie trotzdem. Ich gucke zum Beispiel gerne mal einen Horrorfilm. Tut mir überhaupt nicht gut. Ich bin nämlich ein echter Schisser. Und trotzdem kann ich es manchmal nicht lassen, obwohl ich eigentlich denke, guck es nicht, es tut deiner Seele nicht gut. Also was mute ich meiner Seele zu? Was will ich ihr zumuten und was nicht? Und was darf Gott eigentlich beeinflussen? Welche Entscheidungen, die ich treffe, bespreche ich mit Gott, bevor ich sie treffe? Und nicht erst hinterher. Wo sage ich nicht, ach Gott, ich habe mich jetzt dafür entschieden, du wirst das schon irgendwie machen, segnen oder so. Sondern wo setze ich mich vorher hin und nehme mir Zeit und frage Gott, vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal. Und warte irgendwie auf eine Entscheidungshilfe. Mir geht es so, dass ich manchmal Antworten auf meine Fragen bekomme, dass ich manchmal von Gott Hinweise bekomme, die ich dann ja für mich so interpretiere, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich merke aber auch, dass ich Gott oft um Hilfe frage und dann keine Entscheidung von ihm bekomme. Und dann habe ich das Gefühl, dass er sagt, Felix, weißt du was, es gibt diese Entscheidungswege und die sind alle gut und du darfst dich auch entscheiden. Und du darfst darauf vertrauen, dass ich den Weg dann mit dir mitgehe. Trotzdem ist es gut für mich, Gott zu fragen, was er denn von meinen Überlegungen denkt. Und es ist auch gut, dass wir uns immer mal wieder fragen, wie sehr darf Gott eigentlich das, was in meiner Seele ist und was meiner Seele begegnet, ohne dass ich mich dazu entscheide, wie sehr darf er das beeinflussen? Unsere Seele wird ja auch Dingen ausgesetzt, bei denen wir keine Wahl haben. Da entscheide ich mich nicht, ob meiner Seele das gut tut oder nicht, sondern das passiert. Und damit muss ich irgendwie umgehen. Darf Gott damit umgehen? Darf Gott mir zeigen, wie ich damit gut umgehen kann? Wie ich nicht verdrängen muss, sondern wie ich meine Seele pflegen kann, wie ich ihr Gutes tun kann? Ich bin mir sehr sicher, dass Gott mit seinen offenen Armen, mit dem Angebot seiner offenen Arme, immer vor uns steht. Dass er sich darauf freut, darauf wartet, dass wir in seine Arme laufen und er uns in den Arm nehmen kann und unsere Seele behüten kann, beschützen kann. Gott steht da mit offenen Armen, reinlaufen in diese Arme. Das müssen wir selbst. Gott ist ein unglaublich liebender Vater, ein viel, viel liebenderer Vater, als ich es bin, denn ich stehe auch oft mit meinen offenen Armen vor meinen Kindern. Und wenn die nicht wollen, dann ist mir das egal, dann gehe ich nämlich zu denen und dann nehme ich die einfach in den Arm, weil ich die jetzt lieb haben will, so. Und das macht Gott nicht. Gott steht da und sagt, ich warte hier auf dich. Und wenn du willst, dann darfst du jederzeit in meine Arme laufen. Und ich gehe hier nicht weg. Ich gehe hier nicht weg. Ich bleibe immer da. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut. Dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Obwohl es in dem 5. Buch Mose ganz viel um Gesetze und um Regeln geht, macht er hier etwas, was ich total stark finde, total gut finde, mit diesem kleinen Abschnitt. Da stellt er nämlich die Beziehung zu Gott in den Vordergrund. Die Beziehung zu Gott ist im Fokus. Bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Es tut unserer Seele gut, wenn wir uns daran erinnern, was Gott uns schon Gutes getan hat, wie gut es uns vielleicht gerade geht. Es tut unserer Seele gut, wenn wir dankbar sind. Dieses Fokussieren auf die Beziehung, das macht Gott selbst nochmal überdeutlich durch Jesus. Im Johannesevangelium im 1. Kapitel, da steht, Durch Mose gab Gott uns das Gesetz. In Jesus Christus aber ist uns seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Für uns Christen ist Jesus das Zeugnis der ewigen und großen Liebe Gottes. Mose sagt, bewahre, was du gesehen hast. Nun haben wir Jesus nicht gesehen. Aber wir haben einen ganz großen Schatz. Wir haben die Bibel, wir haben das Neue Testament, wo wir lesen können, was Menschen mit Jesus erlebt haben. Wo wir nach über 2000 Jahren noch lesen können, was Jesus gesagt und getan hat. Da können wir Jesus begegnen. Eigentlich vertrauen wir dem, was uns andere Leute über Jesus berichten. Und dieses Vertrauen auf diese Berichte, das führt dazu, das kann dazu führen, dass wir uns für diesen Jesus, für diesen Gott öffnen und tatsächlich eigene Erfahrungen machen und Gott sehen, vielleicht mit unserem Herzen. Und wenn wir von Jesus lesen, dann können wir lesen, dass er ein unglaublich guter Coach war. Er war ein unglaublich guter Coach, der den Menschen Gottes Angebot der Liebe deutlich machen wollte. Der den Menschen sagen wollte, Gott möchte einen neuen Bund schließen und zwar mit allen Menschen. Dieser neue Bund ist nicht unabhängig von dem alten Bund mit dem Volk Israel. Das fünfte Buch Mose wird über 40 Mal im Neuen Testament zitiert. Es ist also nicht ganz unwichtig. Und wenn wir die Bergpredigt lesen, dann kann man auch relativ schnell erkennen, dass Jesus nicht gesagt hat, die Gesetze und so, die sind alle nicht mehr so wichtig, wir machen jetzt was Neues, sondern er hat die Gesetze teilweise noch verschärft. Und trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass er gesagt hat, wenn du dich nicht an die Gesetze hältst, dann kannst du nicht vor Gott bestehen. Jesus war ein sehr guter Coach. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Zachäus, ein Betrüger, ein Abzocker, total unbeliebt. Zu diesem Zachäus geht Jesus, zu dem lädt er sich ein und er hat Gemeinschaft mit ihm, die essen und trinken. In der Bibel steht leider nicht, was genau die bequatscht haben, aber es steht da, dass Zachäus nach dieser Begegnung mit Jesus rausgegangen ist und gesagt hat, ich habe erkannt, dass ich falsch gelebt habe. Ich habe erkannt, dass ich nur auf mich geachtet habe. Und alle Leute, die ich abgezockt habe, denen will ich das Geld zurückgeben und ich will die Hälfte meines Besitzes den Armen spenden. Und er war total begeistert, weil seine Seele von Gott berührt war. Eine starke, von Gott behütete Seele setzt sich für andere ein. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird. Und die Leute sagen, die wurde beim Ehebruch ertappt, im Gesetz steht, die muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt, ja, das stimmt. Und derjenige von euch, der noch nie etwas gemacht hat, was bestraft werden müsste, der kann den ersten Stein werfen. Und keiner wirft. Alle gehen. Und Jesus fragt, ist da keiner mehr, der dich verurteilt? Und die Frau sagt, nein, keiner. Und Jesus, der Einzige, der das Urteil sprechen könnte, weil er ohne Schuld war, der sagt, ich verurteile dich auch nicht, aber lern aus deinem Fehler. Tu sowas nicht mehr. Jesus verneint nicht die Regel, er sagt nicht, Ehebruch ist voll okay. Aber er zieht auch nicht die Konsequenz, dass das Leben abgebrochen werden muss, dass die Strafe dieses Regelbruchs der Tod ist, die Beziehungsbeendigung. Sondern Jesus hilft zum Leben. Jesus will uns zum Leben helfen. Er macht deutlich, dass wir nicht aus dem Gebot, sondern aus der Beziehung leben. Wir leben nicht aus dem Gebot, sondern aus der Beziehung. Und wenn wir Regeln zwanghaft ausweiten auf alles Mögliche und wenn wir immer ängstlich darum bemüht sind, alles richtig zu machen, damit Gott auch einverstanden ist mit dem, was wir tun und zufrieden ist und uns möglichst nicht weniger lieb hat als sowieso schon, dann schränkt das unsere Seele ein. Dann schränkt das unser Leben ein. Und darum ist es so gut und so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass der neue Bund, den Jesus, den Gott mit allen Menschen schließen will, dass dieser neue Bund auf der Grundlage der Gnade basiert. Es ist die Gnade, die Gott uns schenkt. Wir müssen uns seine Liebe nicht verdienen. Wir können es gar nicht. Er schenkt sie uns immer und immer wieder. Er steht immer mit offenen Armen da und wartet auf uns. Klingt manchmal ein bisschen sehr einfach. Und manche Leute ruhen sich da vielleicht auch drauf aus. Vielleicht wir alle mal, dass wir denken, naja, ich habe ja die Gnade, ist ja super. Kann ja nichts passieren. Aber ehrlich gesagt ist das ganz schön krass, wenn man Gottes Gnade wirklich für sich annimmt. Denn die Gnade annehmen, das bedeutet auch, ich erkenne an, dass ich Gottes Gnade brauche. Ich akzeptiere, dass Gott über allem steht und dass Gott mächtig ist und dass ich ziemlich ohnmächtig bin. Ich akzeptiere, dass Gott vielleicht tatsächlich wie der große Coach irgendwie auf das Spielgeschehen blickt und theoretisch sagen könnte, du mach das, das war falsch, du gehst auf die Ersatzbank, du wirst gar nicht erst aufgestellt. Und ich freue mich daran, dass er, obwohl er dieser große Coach ist, so nicht handelt, sondern sich zu mir runterbeugt, auf Augenhöhe begibt oder mich zu sich hochhebt, auf Augenhöhe und mit mir gemeinsam überlegen möchte, was meiner Seele gut tut, was meine Seele behüten kann, was meine Seele stark macht, damit sie sich für andere einsetzen kann. Womit füttere ich meine Seele? Es gibt eine relativ bekannte Geschichte, die handelt von einem alten, sehr weisen Indianer. In diesen Geschichten sind die weisen Leute immer irgendwie Indianer oder asiatische Mönche, ich weiß nicht warum. In diesem Fall ist es auf jeden Fall ein alter, weiser Indianer. Und der unterhält sich mit seinem Enkel am Lagerfeuer und der sagt, in mir wohnen zwei Wölfe. Der eine, das ist ein richtig guter Wolf, ein reiner Wolf, ein liebender Wolf. Und der andere, das ist ein böser Wolf, voller Gewalt, ein schlechter Wolf, voll Hass. Und diese beiden Wölfe, die kämpfen in mir, die kämpfen miteinander jeden Tag. Und der Enkel fragt, ja, und welcher Wolf gewinnt? Und dann lächelt der weise Indianer sein überlegenes, weise alte Männerlächeln und sagt, es gewinnt der Wolf, den ich füttere. Welchen Wolf füttere ich? Welchen Wolf will ich füttern? Was mute ich meiner Seele zu? Denn es ist meine Seele und ich entscheide. Und ich darf mich fragen, was ist hilfreich für meine Seele? Und wie kann Gott mir helfen, den guten Wolf zu füttern? Wie kann Gott meine Seele behüten? Und es kann sein, dass deine Seele gerade einen Zuspruch braucht. Dann hör jetzt einfach mal genau zu, wenn ich stellvertretend für Gott dir zuspreche, dass Gott dir sagt, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin voller Liebe für dich und ich stehe hier mit offenen Armen. Ich freue mich drauf, wenn du in meine Arme läufst, damit ich dich umarmen kann, damit ich deine Seele und dein Leben behüten kann. Und vielleicht nimmst du dir in der nächsten Woche jeden Tag einen Moment Zeit, wo du dich einfach hinsetzt, nichts tust, außer Gott einzuladen, dass er da ist, dass er in deiner Seele wirkt, dass er dich lieb hat. Es kann aber auch sein, dass du hier sitzt und denkst, ach, das ist die alte Geschichte von Gottes Liebe, die kenne ich schon, habe ich schon 30.000 Mal gehört. Ich muss irgendwie wissen, was soll ich denn jetzt tun? Ich brauche was Handfestes. Dann hör jetzt besonders gut zu und lass dir durch mich vielleicht von Gott sagen, Gott spricht dir zu, du weißt es doch. Du weißt doch, was gut für dich ist und was gut für die anderen Menschen ist. Du weißt doch, wie ich deine Seele stärken kann und was du tun kannst, um für andere da zu sein. Und wenn du es nicht weißt, dann guck in die Bibel. Dann lies die 10 Gebote. Dann lies im Neuen Testament, was ich dir vorgelebt und gesagt habe. Und überleg, wie du das in deiner Situation jetzt im Moment umsetzen kannst, damit deine starke, behütete Seele sich für andere einsetzen kann. Und vielleicht nimmst du dir in der nächsten Woche jeden Tag einen Moment Zeit und machst genau das. Vielleicht liest du die 10 Gebote nochmal ganz neu und überlegst, wie kann das jetzt meinen Alltag beeinflussen? Wie kann das wichtig sein in den Beziehungen, in denen ich gerade stehe? Mit den Leuten, mit denen ich vielleicht gerade Stress habe? Oder mit den Leuten, von denen ich weiß, dass sie eigentlich jemanden brauchen, aber keiner ist da? Oder du nimmst dir einen Text aus dem Neuen Testament und liest ihn und fragst Gott einfach, zeig mir, was das ganz konkret in meinem Alltag jetzt diese Woche für eine Bedeutung haben kann. Und dann setz es um. Wichtig ist, egal was du tust oder was du nicht tust, wichtig ist, immer daran zu denken und immer im Herzen zu haben, dass es nicht darum geht, dass du besser wirst, sondern es geht darum, dass du Gemeinschaft mit Gott hast und dass Gott deine Seele, dein Herz erfüllen kann und dass Gott durch dich diese Welt vielleicht ein bisschen besser machen kann. Wichtig ist, es geht um Gott und dich. Es geht um Gemeinschaft. Es geht um Stärkung der Seele. Amen.